käme. Doch Petrus sagte, ich habe kein Geld für dich oder Silber und Gold habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Dann nahm er den Gelähmten an der rechten Hand und half ihm auf. Und als er das tat, wurden die Füße und Knöchel des Mannes geheilt und erhielten ihre Kraft zurück. Er sprang auf, konnte auf seinen Füßen stehen und fing an, umherzugehen. Und dann trat er, gehend, hüpfend und Gott lobend, mit ihnen in den Tempel. Die Leute sahen ihn gehen und hörten, wie er Gott lobte. Und als sie erkannten, dass es der gelähmte Bettler war, den sie so oft an der schönen Pforte gesehen hatten, waren sie starr vor Staunen. Sie liefen hinaus zu der Säulenhalle Salomos, wo der Geheilte sich jetzt dicht bei Petrus und Johannes hielt, und alle staunten über das Wunderbare, das dort geschehen war. Ich finde, diese Geschichte finde ich total faszinierend. Es gibt einmal so eine ganz normale Alltagsszene, Petrus und Johannes, wie gewöhnlich, treffen sich zum Beten mit ihren lieben anderen Christen, mit ihren lieben Geschwistern. Alltag, kann man sagen. Und auf der anderen Seite auch für den Bettler Alltag. Seitdem er klein ist, ich glaube seit Geburt ist er gelähmt, wird er dahingesetzt. Das ist sein Alltag und er versucht Almosen zu bekommen, versucht von irgendjemandem etwas Geld zu bekommen. Er sitzt da an der Pforte zum Tempel, ich glaube aus zwei Gründen. Einmal, weil er nicht rein darf, als Gelähmter, als nicht Unversehrter, ist er praktisch ausgeschlossen von dem Ort, wo die Gegenwart Gottes angebetet wurde, wo Gott gegenwärtig war und er darf nicht mit rein, er sitzt draußen. Und auf der anderen Seite kommen da natürlich die Leute vorbei und er hat Hoffnung, hier kommen doch gute Menschen vorbei, vielleicht geben die mir was. Und dann sind so diese beiden völlig gegensätzlichen Alltagssituationen irgendwie. Und dann kommt diese Szene, dieses Zusammentreffen, dieses völlig Verrückte. Und er wird geheilt und er springt auf und er kann auf einmal in den Tempel reingehen. Und sein ganzes Leben hat sich verändert, so in einem Moment. Und ich liebe das, wie so in der Geschichte alles darauf fokussiert ist, auf diesen einen Satz, dass Petrus ihm sagt, hey, ich habe zwar kein Silber und Gold, ich kann dir kein Geld geben, aber was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus von Nazareth. Das ist irgendwie so das Zentrum in der Geschichte, oder? Und Jesus begegnet diesem Bettler und er wird verändert. Und alles ist anders. Alles ist anders als vorher. Und ich habe kurz überlegt, so dieses im Namen von Jesus, ich habe manchmal in Spanien das Gefühl, das ist manchmal wie so eine Zauberformel. Das wird so überall hinten dran gehängt, in Jesu Namen, so fast als ob das so eine magische Zauberformel wäre. Darum geht es ja nicht. Aber was ist denn der Name von Jesus? Worum geht es bei dem Namen? Der Name steht ja für diese Person. Es geht nicht darum, dass Jesus das Hokuspokus-Zauberwort ist, sondern es geht darum, dass Jesus, der lebendige Jesus, diese Person lebt, mächtig ist und dass er wirken kann. Und das ist genau das, was hier passiert. Und Jesus kann verändern. Und dieser Bettler erlebt es. Vorher konnte er nicht in den Tempel. Sein Alltag war nicht unbedingt wünschenswert wahrscheinlich. Er ist ausgeschlossen von der Gemeinschaft mit Gott, er ist praktisch getrennt und jetzt kommt Jesus und verändert alles und er ist geheilt, er ist nicht nur körperlich geheilt, sondern praktisch auch seine geistliche Beziehung zu Gott kann geheilt sein dadurch, denn jetzt darf er wieder, jetzt ist er in der Nähe Gottes, jetzt hat er Kontakt mit ihm und ich finde es gigantisch. Und Petrus betont das immer wieder danach, als die ganzen Leute zusammenkommen, fängt er an, ihn zu predigen und sagt, hey, es geht um diesen Jesus, dieser Jesus, den ihr übrigens abgelehnt habt, verstoßen habt, den ihr kreuzigen lassen wolltet. Aber er war heilig und gerecht, er hatte gar keine Sünde getan. Und ihr habt ihn zwar töten lassen, aber Gott hat ihn wieder auferweckt. Und er lebt heute und er ist mächtig. Um diesen Jesus geht es, sagt Petrus. Ich denke mir so ein bisschen, finde ich, ist dieses Bild vom Bettler auch ein Bild für uns gewesen oder ist. Dieses Ausgeschlossensein von der Gegenwart Gottes ohne Jesus. Aber im Namen Jesus haben wir etwas erlebt, haben wir eine Veränderung erlebt, haben wir einen Zugang bekommen. Jesus ist gestorben, hat unsere Sünden weggenommen, hat uns diese Möglichkeit eröffnet, wieder mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und ja, wir können im übertragenen Sinne praktisch jetzt in den Tempel gehen. Nur, dass der Tempel nicht mehr so ein physischer Ort sein muss, sondern wir haben Zugang zu Gott durch das, was Jesus getan hat. Er ist gestorben, er ist auferstanden und er lebt und er ist auch mächtig in unserem Leben. Es ist so stark, ein bisschen später sagt Petrus das nochmal, dieses, es gibt nur einen Namen unter dem Himmel, durch den wir errettet werden können. Es gibt nur diesen einen Namen und das ist der Name Jesus. Und das ist das, was Petrus auch immer wieder betont. Wir haben es erlebt, in der Cafeteria an einem Tag kam ein junger Mann, ich glaube Student oder er schreibt an seiner Doktorarbeit oder so, kam auf mich zu und er hatte irgendwie gesehen, dass an einem der Tische unser Kollege saß und der hatte so ein evangelistisches Material und saß mit jemandem da und sie haben über Jesus gesprochen. Und dieser junge Mann hatte das gesehen und er kam auf mich zu und meinte, ob wir nicht auch ein bisschen so über Jesus reden können. Das fände er ganz interessant. Und der hatte auch irgendwie einen religiösen Hintergrund. Der glaubte schon irgendwie auch, dass es Gott gibt und so. Also ich merkte schon, da war jetzt keine grundsätzliche Ablehnung da, ganz im Gegenteil. Aber er wollte eben von Jesus hören. Und dann haben wir gesagt, klar, gerne. Möchtest du auch so diesen Wer ist Jesus Anfangskurs sozusagen mal ausprobieren? Das fand er ganz toll, wollte er machen. Dann haben wir die Zettel zusammengesucht, wollten uns gerade hinsetzen. Da kam noch einer von seinen Freunden dazu, der hatte das mitbekommen und meinte, hey, darf ich mich dazu setzen? Klar, setz dich mit dazu. Und dann saßen wir da und haben halt geredet über Jesus. Und haben ein bisschen geredet über das Leben und wie sich die Menschen heute das Leben vorstellen. Und ja, wir wollen doch eigentlich alle ein erfülltes Leben haben, oder nicht? Und was ist denn das Ziel unseres Lebens? Wo geht das denn hin? Und kam dann immer mehr ins Gespräch auch über Jesus, dass Jesus etwas davon sagt, dass er uns wahres Leben, echtes Leben, ewiges Leben geben möchte. Und haben etwas aus der Bibel gelesen. Und die beiden fingen an, sie haben all ihre Gedanken, die sie dazu hatten, ausgepackt. Und wir haben, ich weiß nicht, es ist furchtbar schnell gegangen und es war eine halbe Stunde vorbei oder dreiviertel Stunde vorbei. Das ging ruckzuck, wir hatten es kaum bemerkt. Und dann kamen wir unten an die letzten Fragen auf dieser Seite und diese letzten Fragen waren, was war bisher so deine Einstellung zu Jesus? Und die beiden haben überlegt und gesagt, naja, eigentlich finden wir gut. Also ist jetzt gar nicht doof. Jesus, ja, sind wir gar nicht abgeneigt so. Und dann war die zweite Frage, ja, sag mal, hast du eigentlich schon dieses ewige, wahre Leben von Jesus empfangen? Hast du das mit ihm schon festgemacht? Hast du gesagt, dass Jesus, ich möchte dieses Leben haben? Und da guckten die beiden sich an und waren so, ja, keine Ahnung, gute Frage, ich weiß nicht. Dann habe ich gesagt, naja gut, wenn ihr euch unsicher seid, wollt ihr das jetzt machen? Wollen wir das machen? Ja, lass uns das machen. Und dann haben wir noch ein bisschen weiter geredet. Ich konnte ihnen noch mal so ein bisschen erzählen, weil der Kurs natürlich ein winziger Ausschnitt nur ist. Aber was das bedeutet, was Jesus für sie getan hat, was es heißt, ihm sozusagen auch sein altes Leben zu geben, zu sagen, okay, Jesus, du kannst mein altes Leben haben, damit habe ich abgeschlossen. Ich möchte dein neues Leben haben. Ich möchte dich wirklich einladen, dass du ja auch der Herr bist über mein Leben. Und dann haben wir zusammen gebetet und ich dachte mir so, ja, was machst du jetzt? So ein Gebet vorlesen und sie sollen das nachsagen? Keine Ahnung. Ich habe einfach gesagt, ach komm, wisst ihr was? Wir beten jetzt zusammen, wir reden jetzt mit Jesus und ihr sagt ihm das einfach nochmal persönlich. Und dann haben wir gebetet und ich habe da gesessen und habe gestaunt, was die beiden Jesus da persönlich in dem Moment gesagt haben. Das hätte ich ihnen niemals vorformulieren können, so gut und persönlich, wie das von ihnen rauskam, wie sie wirklich ganze Sache mit Jesus machen wollten und gesagt haben, Jesus, wow, wenn du so bist, wir wollen das, wir wollen dich kennenlernen, wir wollen dir unser Leben geben, wir wollen, dass du entscheiden darfst, was mit uns passiert und ich weiß nicht mehr den Wortlaut, aber es war, ich habe an der Seite gesessen und habe gedacht, unglaublich, verrückt. So ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, die beiden haben da nicht nur gesessen und gerade ein Zettelchen gelesen mit Informationen über Jesus, sondern die sind gerade irgendwie Jesus begegnet dadurch. der ist ihnen real geworden in diesem Moment. Und das hat ihr Leben verändert. Ich kann ja nicht in ihre Herzen reingucken. Ich weiß nicht, wie genau es vorher aussah, aber der Moment war so stark, dass ich echt gedacht habe, wow, da hat Jesus was verändert in ihnen, völlig unabhängig von mir. Ich war da auf nichts vorbereitet und nichts. Ich habe einfach nur mit ihnen da gesessen und diesen Zettel gemacht. Im Namen Jesu ist Kraft zur Errettung. Auf so einem ganz praktischen, platten Beispiel ist mir das so deutlich geworden. Ich fand das so stark. Aber es ist noch mehr. Es ist noch viel mehr im Namen von Jesus, nicht nur Kraft zur Errettung. Ich liebe einen Vers aus dem Philipperbrief, wo es darum geht, um Jesus, dass er sich erniedrigt hat und so weiter und so fort. Und am Ende heißt es, dass Gott ihn erhöht hat und ihm den Namen gegeben hat, der über allen Namen steht. Und in diesem Namen werden sich alle Knie beugen, auf der Erde, unter der Erde, im Himmel, weil er der Name ist, der über allen Namen ist. Und auch das klingt manchmal so ein bisschen abstrakt, aber auch da habe ich eine Begegnung gehabt mit einem jungen Mädel, einer jungen Frau, die hatte sich taufen lassen, letztes Jahr im Oktober, glaube ich. Und wir waren nach der Cafeteria, sind wir ins Gespräch gekommen und haben ein bisschen gesagt, du, wie geht's dir so, wie ist so deine Woche? Und sie meinte, ja, auch ganz gut eigentlich, aber ich habe die letzten Tage so furchtbar schlecht geschlafen. Ich habe jede Nacht so furchtbare Albträume und ich werde wach und bin völlig fertig und es sind so richtig böse Träume. Und sie hat eben auch eine Vergangenheit, sehr depressive Vergangenheit, hat sich teilweise sogar selbst verletzt und so Geschichten. Und ich hatte in dem Moment beim Reden mit ihr auch das Gefühl, Mensch, ich glaube, da stecken auch geistliche Angriffe hinter. Ich glaube, da steckt auch was dahinter, dass der Feind versucht, sie wieder runterzuziehen, sie schlecht zu machen, ihr blöde Dinge einzureden und ihr Angst zu machen. Und aus mir raus kam so die Frage, so, weißt du, was du machen kannst, wenn dir das wieder passiert? Und ehe ich weiterreden konnte, meinte sie, ja, weißt du, was ich mache, wenn mir das passiert? Ich fange einfach an, mit Jesus zu reden. Und ich rede mit Jesus und ich bitte ihn, dass er mir hilft. Und dann nach einer Zeit schlafe ich ganz ruhig wieder ein. Und ich stand daneben und dachte mir, Besseres hätte ich dir jetzt auch nicht empfehlen können. Also wunderbar. Aber so dieses, sie hat selber das ja praktisch intuitiv erkannt, dieser Jesus, mit dem ich seit einem halben Jahr unterwegs bin, das ist mehr als nur eine blöde Idee oder eine Theorie oder der ist real, der ist mächtig und der ist mächtiger als diese negativen Mächte, die mich vorher in meinem Leben so gequält haben und so runtergedrückt haben und so schlecht gemacht haben. Und sie erlebt in ihrem Leben, dass das real ist und dass das was verändert und kommt so ja, gut und ruhig durch die Nacht. Jesus ist lebendig und mächtig und wirkt heute. Das ist nicht nur eine Theorie. Wir reden nicht nur von einer schönen christlichen Theorie, Doktrine, sondern er lebt und er ist eine Person und man kann ihn kennen und man kann ihm begegnen und man kann ihn erleben. Jetzt gibt es bei dieser Geschichte aber noch so zwei, drei Sachen, bei der von diesem Bettler, die mich noch mehr herausfordern und auch etwas gestört haben, fasziniert haben, Dinge, die ich auch falsch verstanden habe. Eine Sache ist, ich sehe ja hier etwas davon, ich nenne es mal so, diesen mächtigen Namen von Jesus, den sollen wir verkünden, ja, den sollen wir weitergeben. Und ich habe diese Geschichte oft so gelesen und gedacht, boah, dieser Petrus, Mensch, was für ein klasse Typ, oder? Was für ein unglaublich mächtiger Mann Gottes, dass der sowas machen kann. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, hey, eigentlich geht es darum nicht. Eigentlich war dieser Petrus jemand, der uns durch die ganze Bibel hindurch immer wieder beschrieben wird, als ein ganz normaler, durchschnittlicher Typ. Der hatte auch seine charakterlichen Schwächen, der hatte auch seine Problemchen, der hatte seine Fehler. Der war nicht immer der tolle Typ. Und trotzdem passiert etwas in der Apostelgeschichte, dass diese normalen Menschen irgendwie verändert werden, dass da irgendwas anders ist, oder? Der Heilige Geist kommt, Gott selbst, Jesus selbst, der auferstandene Jesus selbst, ist bei ihnen, lebt in ihnen und das verändert etwas in ihnen. Eigentlich denke ich mir manchmal, die Apostelgeschichte oder die Taten der Apostel, wie dieses Buch auch heißt, müsste man eigentlich eher die Taten des Heiligen Geistes nennen oder die Taten des auferstandenen Jesus. Denn es geht nicht so sehr um die Apostel oder wer auch immer, sondern es geht darum, was Jesus durch seine Nachfolger tut. Apostel oder nicht Apostel, auch ganz normale Christen erleben solche Dinge. Weil nicht sie die Kraft haben, sondern weil Jesus wirkt durch sie. Ich finde es total klasse, weil etwas später, als Petrus anfängt zu predigen, sagt er, sag mal, liebe Leute, was wundert ihr euch denn so, was da gerade passiert ist? Denkt ihr etwa, wir waren das? Nein, das waren wir nicht. Das war Jesus. Im Namen von Jesus ist dieses Wunder passiert. Es war Jesus, der da gewirkt hat, nicht ich praktisch. Und dieser Jesus ist doch derselbe Jesus heute. Er ist derselbe mächtige, auferstandene, kraftvolle Jesus, genauso heute wie damals. Und wir alle als Nachfolger von Jesus, sind genauso beauftragt, diesen Namen Jesus nicht nur als Theorie zu verkünden, sondern praktisch Menschen mit dieser Person Jesus bekannt zu machen, in Kontakt zu bringen, wie auch immer man das sagen möchte. Und wir haben manchmal schon die Frage in Spanien, wie macht man das, wenn für die Menschen Religion oft eher eine Theorie ist, auch mit vielen negativen Konnotationen, wenn sie hauptsächlich Religion kennen als Auflagen, was man zu tun hat, was man nicht tun darf, wie man sich zu verhalten hat, was man in welcher Reihenfolge machen darf, um dann eventuell hoffentlich am Ende in den Himmel zu kommen. So. Aber eigentlich geht es darum nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese starke Ablehnung oder diese sehr zweigeteilte Meinung über Religion oft daher kommt, dass die Menschen Kirche oder Religion kennengelernt haben, ohne Jesus, die lebendige Person, kennengelernt zu haben. Und dann fehlt was. Dann fehlt nicht nur was, sondern dann fehlt das Zentrale eigentlich. Ich liebe das, wie Paulus das auch schreibt. Ihr habt, glaube ich, die letzten Wochen so ein bisschen über den ersten Korintherbrief geredet. Und an einer Stelle schreibt er am Anfang, im zweiten Kapitel, den Korinthern auch so etwas. Liebe Freunde, als ich zu euch kam, bin ich nicht gekommen mit schlauen Worten und tollen Argumenten und habe euch das ganz perfekt durch meinen genial strukturierten Vortrag so rübergebracht, dass ihr das einfach glauben musstet, was ich euch da erzähle, sondern ich habe einfach nur Jesus verkündet. Und dann wisst ihr, dass euer Glaube und das, was ihr da erlebt, nicht auf meinen tollen Worten basiert, sondern auf Jesus, auf der Kraft Gottes, auf dem, was Jesus getan hat. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Diana hat das gerade schon erzählt. Diesen Moment, als wir einen Lobpreisabend hatten und gedacht haben, wir wollen bei dem Lobpreisabend wirklich, ja, natürlich wollen wir das immer, aber ganz bewusst Jesus ins Zentrum stellen und ihn anbeten und da sein für Jesus. Nicht nur kommen mit unserer Liste an Gebetsanliegen, was wir für unser Leben brauchen und Jesus um all das bitten, sondern wir wollen ihn anbeten, wollen hören, was er sagt, wollen sehen auch, wem möchte Jesus dienen, für wen wollen wir beten. Und dieser junge Mann, von dem Diana erzählt hat, den hat das so berührt, dass er das Gefühl hatte, hier war irgendwas anders, hier war irgendwie mehr als Religion, die hofft, für sich genug zu bekommen, um dann gerettet zu werden, sondern da sind Leute, die einander lieben, die füreinander beten, die Jesus anbeten und nicht in erster Linie irgendwie für sich selbst den Erfolg suchen. Und das hat ihn so tief bewegt, dass er gesagt hat, Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass das auch so geht, dass das auch so sein kann. Und auch da denke ich wieder, hey, da ist ihm irgendwie in dieser ganzen Situation irgendwie Jesus begegnet. Da hat er irgendwie Jesus durchscheinen sehen, oder? Also, wir alle sind berufen, sind auch befähigt, diesen Jesus mit Menschen zu teilen. Wir sind Zeugen davon und nicht durch unsere tolle Kraft, wie Petrus das sagt, sondern weil er lebt, weil er real ist, weil er lebendig ist, weil das keine leeren Worte sind, wenn wir von Jesus reden. Und da kann echt was draus passieren. Nachdem Petrus hier die erstaunte Menge aufklärt über das, was da passiert ist, ihr wisst, wie das ausgeht, oder? Ziemlich viele Menschen bekehren sich und wollen sich taufen lassen und wollen dazugehören. Ich habe immer noch mit einem Punkt gekämpft an dieser Geschichte. Und das ist so mein dritter Gedanke, der letzte kurze Gedanke. Ich glaube, dieses den Namen Jesus repräsentieren hat was zu tun mit, dass wir daran mitarbeiten. Ich habe nämlich mich immer gefragt in dieser Geschichte, der Petrus, naja, woher wusste der in dem Moment, dass er einfach hingehen kann zu diesem Bettler und sagen kann, im Namen Jesus, du bist geheilt, steh auf. Woher wusste der das in dem Moment, dass das funktionieren würde? Hatte Jesus ihm in dem Moment gesagt, Petrus, geh jetzt zu dem hin und dann wird das passieren? Keine Ahnung, steht halt nichts davon. Oder hat er es einfach mal probiert und gehofft, dass irgendwas passiert und es ist passiert? Wie wusste der das? Und für mich war das so prägend, als ich dann entdeckt habe, dieses Petrus sagt, was ich habe, gebe ich dir. Er war sich über irgendwas bewusst, was er hatte, was er weitergeben konnte. Irgendwas, er war sich sicher von irgendwas. Er konnte da einfach hingehen und sagen, hey, nicht in meiner Autorität, aber im Namen von Jesus, steh auf. Und ich glaube, er kennt die Autorität, die Jesus ihm gegeben hat. Und ich sage wieder ihm nicht als Super Petrus, sondern ihm als Nachfolger von Jesus, als ganz normalem Nachfolger von Jesus. Und es gibt viele Stellen in der Bibel, die davon sprechen, welche Autorität Jesus seinen Nachfolgern gibt. In Bezug auf diesen Namen ist mir nochmal eine Stelle in den Kopf gekommen aus Johannes Kapitel 16, wo Jesus davon redet, dass er bald weggehen wird. Aber er wird seine Jünger nicht allein lassen. Er wird ihnen den Heiligen Geist schicken. Und die Jünger sind ein bisschen, was sollen wir damit machen? Und dann sagt Jesus an einer Stelle, Verse 23 und 24, wenn es soweit ist, dann werdet ihr mich um nichts mehr bitten müssen. Ich versichere euch, dann könnt ihr selbst zum Vater gehen und ihn bitten. Und er wird eure Bitte erfüllen, weil ihr in meinem Namen bittet. Bis jetzt habt ihr das nicht getan. Bittet in meinem Namen und ihr werdet empfangen. Dann wird eure Freude vollkommen sein. Das ist auch wieder, das klingt ein bisschen philosophisch. Was heißt das jetzt, in seinem Namen bitten? Ich versuche es mal so umzuformulieren. Ich glaube, Jesus gibt seinen Nachfolgern die Autorität seines Namens, die Autorität, ihn zu repräsentieren, sich auf ihn zu verlassen, auf seine Kraft zu verlassen, aber diese Kraft auch mit Menschen zu teilen. Und das ist das, was Petrus hier macht. Und ich glaube, es geht da wieder nicht darum, irgendwie diese Formel gut verwenden zu können oder so, sondern es geht darum, so sehr mit Jesus, ich mag das zu sagen, in Synchronisation zu sein, so sehr mit Jesus Herz zu Herz in einer Beziehung zu sein, dass ich genau weiß, hey, wie würde Jesus sich in diesem Moment verhalten? Was würde Jesus jetzt tun? Und ich tue es dann auch einfach weil Jesus es tun würde. Einfach, weil ich weiß, so würde Jesus es machen. Und Jesus hat mich, uns beauftragt, in seinem Namen, seinen Namen weiterzugeben, ihn zu repräsentieren, ihn mit Menschen bekannt zu machen. Und an dieser Stelle, dieser Gelähmte, der sitzt da ja nicht den ersten Tag, der sitzt da ja schon länger. Der sitzt da ja schon jahrelang wahrscheinlich. Und auch der Petrus geht da ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal vorbei, sondern öfter. Aber aus irgendeinem Grund in diesem Moment passiert erst was in dem Moment, als praktisch Petrus in Synchronisation mit Jesus zu ihm hingeht und was anpackt, was in die Tat umsetzt. Ich denke mal, Gott hat nicht an dem Morgen spontan gesagt, ach, heute fühle ich mich gut, heute habe ich mal Lust, diesen Bettler zu heilen. Sondern hey, Gottes Charakter war auch vorher schon so gut. Aber an dem Tag geht Petrus einen Schritt und packt was an und setzt das in die Tat um, was von Jesus her sein Auftrag ist. Versteht ihr, was ich meine? Da hat er irgendwie selber auch einen aktiven Schritt drin. Da ist er nicht nur ganz passiv, der Petrus, sondern er selber packt da auch was an und geht da auch einen Schritt. Und dann passiert was. Ich glaube, Gott handelt oft so, dass er nicht einfach, weil er Gott ist, souverän von oben einfach alles macht, was er machen will, sondern dass er ganz, ganz oft mit uns in Zusammenarbeit handeln möchte. Ein Beispiel möchte ich euch noch erzählen, was wir erlebt haben, als wir in Salamanca unterwegs waren. Wir waren in der Nähe von der großen Plaza Mayor, von dem zentralen Platz unterwegs, mit Freunden, mit Missionarsfreunden, die uns besucht haben. Und ich bin mit meinem Freund eben unterwegs gewesen, zu zweit. Und wir haben einfach ein bisschen gebetet und haben gesagt, okay, Jesus, was möchtest du denn mal tun? Gibt es irgendwie Leute, denen wir von dir erzählen sollen? Wir wollen jetzt nicht irgendwie uns auf eine Kiste stellen und die Leute anschreien, aber wenn du irgendwie uns irgendjemand zeigst, mit dem wir reden sollen, sag Bescheid, dann wollen wir offen sein dafür und wollen dich mit Menschen teilen. Und wir kamen an einer Ecke vorbei, wo viele so Mopedfahrer standen und gewartet haben, um Essen auszufahren. Das ist ganz populär in Salamanca. Jeder bestellt sich sein Essen und die rasen ständig überall durch die Stadt und fahren das Essen aus. Und da stand eben einer und wartete wohl gerade auf seinen nächsten Auftrag. Und wir hatten irgendwie das Gefühl, Gott macht so ein Spotlight auf den. Geht mal dahin. Und mein Freund ist da ein bisschen mutiger als ich. Das heißt, er ist schnurstracks losgegangen hin zu ihm. Ich bin so ein bisschen hinterher. Und er hat ihn angesprochen. Mensch, wir hatten gerade irgendwie, wir haben gebetet und wir hatten den Eindruck, dass Gott uns auf dich anspricht und dass er dir einfach mal sagen möchte, er ist da und er sieht dich und er hat dich lieb. Ich weiß nicht mehr die genauen Worte, aber so ungefähr sowas. Und er war so ein bisschen, interessant, ja. War ganz offen, war jetzt überhaupt nicht so, hier, bleib mir weg mit dem Kram, sondern war interessiert und wir haben ein bisschen weitergeredet, haben uns vorgestellt. Er hat erzählt hin und her. Und plötzlich sagt mein Freund, hat er irgendwie von Gott den Eindruck, sag mal, hast du Schmerzen in deinem Bein? Ja. Hast du einen Unfall gehabt und in deinem Bein tut was weh? Ja, woher weißt du das? Und wir haben weitergeredet und hat erzählt, dass er einen Unfall gehabt hat und sein Bein irgendwas gebrochen war und er da so Schrauben eingesetzt bekommen hat und eigentlich ständig Schmerzen hat an seinem Bein. Dann haben wir zu ihm gesagt, du, normalerweise, wenn Jesus uns sowas zeigt, dann zeigt er uns das nicht nur zum Spaß, sondern vermutlich möchte er was machen. Ist das in Ordnung für dich, wenn wir einfach kurz für dich beten und mal gucken, was Jesus macht? Ja, klar, gerne. Er hat ein bisschen erzählt, dass er auch schon so religiös geprägt war, auch irgendwie an Gott glaubte. Ich weiß auch nicht so genau, was das heißt bei ihm, aber naja. Dann haben wir für ihn gebetet und merkst du was? Ja, also, es tut jetzt gerade eigentlich nicht weh. Es ist ganz gut gerade. Aha, kannst du mal das irgendwie bewegen? Und dann fing er an, sein Bein so ein bisschen zu bewegen. Ja, es ist gut. Kannst du mal was ausprobieren, was du vorher vielleicht nicht machen konntest? Dann fing er an, so Kniebeugen zu machen. Hey, das geht, es tut nicht weh. Und er war total, was ist da passiert? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wir haben ihn danach leider nicht wieder getroffen. Ich habe ihm noch meine Handynummer gegeben und gesagt, hier, melde dich mal, wir treffen uns. Hat sich leider bisher noch nicht gemeldet. Daraus gelernt, ich muss vielleicht auch nach seiner Handynummer fragen, dann klappt das vielleicht besser. Aber wir haben natürlich auch jetzt keinen medizinischen Check machen können hinter ihm und ich habe keine Ahnung. Aber in dem Moment war er total, da ist ihm in dem Moment mehr begegnet als zwei merkwürdige Leute auf der Straße. Sondern da ist ihm irgendwie Jesus begegnet. Und wir konnten ihm ein bisschen erklären, hey, das waren nicht wir, Jesus macht sowas. Und wenn Jesus sowas macht, zeigt er dir normalerweise, hey, du bist wichtig für ihn. Er interessiert sich für dich. Er möchte mit dir Beziehung haben. Und konnten ihm einfach ein paar Sachen sagen. Und er hat erlebt in dem Moment, da ist Kraft in Jesu Namen. Aber gleichzeitig war das für mich so ein Zeichen, hey, dem wäre wahrscheinlich nichts passiert, wenn wir einfach dran vorbeigegangen wären, wenn wir einfach nichts gemacht hätten. Dann hätte er wahrscheinlich diese Begegnung mit Jesus nicht gehabt. Und ich glaube nicht deswegen, weil Jesus keine Lust hatte, sich mit ihm zu treffen, sondern weil wir es vielleicht gar nicht gemerkt hätten. Und davon rede ich, wenn ich spreche von mit Jesus in Synchronisation sein, versuchen, Jesus so gut zu kennen, dass ich seinen Herzschlag spüre und weiß, was würde Jesus machen, was möchte Jesus tun gerade und wo kann ich offen dafür sein, damit einzusteigen. Also, das ist so, was ich euch mitgeben möchte für heute. Hey, da ist wirklich Kraft in Jesu Namen, weil es eben nicht nur eine Idee ist, sondern weil Jesus lebendig ist und machtvoll ist und heute lebt und weil er mit jedem von uns in Beziehung lebt und immer tiefer mit uns in Beziehung sein möchte. Und ja, ich möchte dich auch ermutigen, ganz persönlich, hey, du bist berufen, autorisiert von Jesus, auch seinen Namen weiterzugeben. ganz natürlich da, wo du bist, da, wo du Leute um dich hast, bei deiner Arbeit, bei deinem Studium, bei deiner Schule, was auch immer, in deiner Familie. Aber für mich ist eins immer wieder so das Zentrum, damit ich so tatsächlich auch leben kann, hey, muss ich Jesus ja selber auch kennen, muss ich mit ihm in Beziehung sein, muss ich ihm kontinuierlich begegnen oder er mir kontinuierlich begegnen, weil eine Beziehung, ohne dass man sich je begegnet, ist schwierig. Und vielleicht ist es auch für uns heute, für euch heute, für uns, für mich definitiv auch, eine Gelegenheit einfach zu sagen, hey Jesus, ich brauche eine neue, so eine erfrischende Begegnung mit dir. Ich möchte neu erleben, dass du wirklich diese lebendige, machtvolle Person bist. Und ich möchte neu von dir in Brand gesteckt werden, dass ich dann nicht nur eine Idee mit Menschen teile, sondern dass ich dich kenne und dich Menschen weitergeben kann. Ich würde gern beten mit uns. Jesus, vielen, vielen Dank, dass du gut bist und dass du da bist, dass du mächtig bist, dass du stark bist. Dass du der auferstandene Herr bist und dass wir mit dir leben dürfen, dass du uns auserwählt hast, bei dir zu sein, mit dir zu sein, Jesus. Und ich glaube, du siehst von jedem Einzelnen von uns jetzt hier diesen Hunger, den wir danach haben, dich mehr zu kennen, mehr mit dir Herz zu Herz in so einer ganz intimen Beziehung zu sein. Und ich danke dir, dass wir das schon sein dürfen, aber ich bete, dass es noch tiefer sein kann. Und Jesus, ich bitte dich einfach, begegne du uns neu. Begegne du uns heute oder morgen, diese Woche, auf eine Art und Weise, dass wir neu erleben, wow, Jesus, du bist so mächtig, du bist so stark, du bist so gut. Du kennst uns am besten und du weißt, was für eine Art von Begegnung jeder von uns braucht, um das verstehen zu können, um das verarbeiten zu können, um dich darin sehen zu können. Aber wir wollen mit offenem Herzen vor dir sein und wollen sagen, Jesus, wir bitten dich, begegne du uns auf diese Art und Weise. Vielen Dank, Jesus. Amen.